Ja, das ist schön, dass wir nach einem Monat jetzt wieder so präsent da sein können, Präsenzgottesdienste haben dürfen. Wir hatten ja inzwischen trotzdem unsere Gottesdienste weiter, über Livestream konnten wir das ja verfolgen. Von daher ist das schön, auch wenn mit Maske, es ist immerhin noch besser als gar kein persönliches Treffen. Ja, von daher wollen wir dankbar sein dafür, dass wir diese Möglichkeit so haben und hoffen und beten, dass das bald wieder normal wird. Ja, ja, wir haben eine wunderbare Reihe hinter uns, die 10 Gebote. Ja, das sind schon also ganz wichtige, eine ganz wichtige Bibelstelle, dass Gott uns gegeben hat, wo er uns seinen Willen kundgetan hat. Und diese 10 Gebote, die gehen ja, es sind ja in zwei Richtungen. Einmal die Beziehung zu Gott ist da geklärt und einmal die Beziehung zum Nächsten untereinander, ja. Also das sind, in diese zwei Richtungen geht das. Und als ich letzten Sonntag per Livestream die Predigt hörte und wusste, dass ich nächsten Sonntag dran bin, da sind meine Gedanken auf diesen Text in Micha 6 gelenkt worden. Ich werde den Text gleich lesen. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass wir haben ganz wichtige, als wenn ich mich zurückerinnere an die einzelnen Predigten, ich habe nicht ganz alle gehört, weil ich auch unterwegs war, aber die ich gehört habe, ich war immer wieder positiv erstaunt und berührt von dem, was Gott uns da durch die 10 Gebote gegeben hat. Und hier in Micha 6, hier geht es um den rechten Gottesdienst. Der Prophet Micha schreibt, ich möchte ab Vers 6 lesen. Er stellt eine rhetorische Frage. Ja. Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünden? Fragezeichen. Wie gesagt, das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist nein. Ja, nicht das ist das, was Gott will. Sondern, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Und dann nennt er 3 Dinge. Er fasst das mit 3 Dingen zusammen. Nämlich Gottes Wort halten, oder andere Übersetzungen sagen Recht üben. Gottes Wort halten, sagt die Luther-Übersetzung hier. Dann Liebe üben, zweitens. Und drittens, demütig sein vor deinem Gott. So fasst Micha das zusammen. Wir Menschen sind dazu geneigt, wenn wir darüber nachdenken, um Gott irgendwie zu gefallen. Wir wissen, dass wir nicht in der Lage dazu sind. Wir haben Schuldgefühle, weil wir versagen, weil wir sündigen. Und dann kommt bei uns immer wieder dieser Gedanke auf, die Qualität unserer Opfer irgendwie zu steigern. Oder die Quantität, ja. So ist das hier. Eine Vielzahl von Widdern, ja. Will der dann, fragt der, ob er dann opfern soll, ja. Aber Gott geht es nicht darum. Das ist nicht das, was Gott von uns erwartet, ja. Es geht auch nicht darum, wir werden nicht dadurch gerecht werden, das wissen wir, dass wir die Gebote, die 10 Gebote halten, sondern wir werden nicht drum herumkommen, um die Änderung unseres Lebens, ja, um die Herzensänderung. Es genügt nicht, gewisse Aktivitäten vorzuweisen, sondern es kommt darauf an, dass der Gottesdienst eine Herzenssache ist. Und das möchte ich ganz bewusst auch nochmal jetzt so als Zusammenfassung der 10 Gebote. Es ist eine Herzensangelegenheit. Es muss uns vom Herzen her wichtig sein. Das kann man nicht formell oder äußerlich ohne Beteiligung des inneren Menschen, ohne Beteiligung der Seele tun. Es ist auch falsch zu sagen, Hauptsache ich führe moralisch ein einwandfreies Leben, ich tue niemand Böses und komme meinen Pflichten nach. Das ist nicht das, was Gott will. Es ist nicht das, dass wir sagen, okay, abgehakt, erstes Gebot abgehakt, zweites. Abgesehen davon, keiner ist in der Lage, das wirklich vollkommen so zu halten. Ja, wir stellen es ja immer wieder fest. Aber darum geht es Gott nicht, sondern es geht um einen echten, um einen lebendigen Glauben. Es geht darum, dass wir im Gehorsam und Liebe Gottes Geboten folgen. Und ich möchte einfach diese drei Dinge nochmal mit uns durchgehen, wie er hier sagt. Also, wie gesagt, bei all dem geht es darum, dass es uns eine Herzensangelegenheit ist, ja. Und ich merke das bei mir selbst, wie schnell das in meinem Leben, es ist viel einfacher, daran formell, äußerlich dran zu gehen, ja. Gewisse, wie soll ich sagen, eine Routine da reinzubringen, ja, und einfach erledigen, ohne dass sich da irgendwie persönlich abgehakt weiter, ja. Gott geht es nicht um den Buchstaben des Gesetzes, ja, sondern es geht darum, dass wir wirklich eine lebendige Beziehung haben, eine Glaubensbeziehung zu ihm haben, eine Vertrauensbeziehung haben und natürlich das Gebot Gottes gilt heute genauso und Gott will, dass wir das tun, was er uns gesagt, ja. Aber es soll von Herzen kommen. Es soll nicht eine Pflichterledigung sein. Erstens, es ist dir gesagt worden, Mensch, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten oder Recht üben. Ein Leben nach der Schrift, wo wir einfach Gottes Wort als Autorität, als Maßstab für uns anerkennen. Das ist wichtig. Darauf kommt es an. Dass das, was Gott uns sagt in seinem Wort, in der Schrift, was wir finden in der Bibel, dass das für mich eine absolute Autorität ist, ja, dass ich mich fest in meinem Herzen vornehme, so wie Gott es sagt, so will ich es tun. Und da, wo ich es nicht schaffe, da lebe ich in einer bußfertigen Haltung, ja. Sobald mir gewahr wird, dass ich da nicht nachgekommen bin, tut es mir leid. Das ist eine Herzenshaltung. Daniel, der aus dem Alten Testament, der Prophet Daniel, von dem lesen wir, dass ihm das wichtig war und er hatte sich in seinem Herzen vorgenommen, nicht zu sündigen. Trotz widriger Umstände hielt er an Gottes Ordnungen fest. Ja, wir kennen das. Er wurde dafür dann in die Löwengrube geworfen, ja. Er ist davon nicht zurückgeschreckt. Also, etwas Krasseres können wir uns kaum vorstellen, ja. Er war kompromisslos. Da ist eine gewisse Treue enthalten, ja. Und da kommt es nicht darauf an, wie schwierig die Umstände sind. Herausforderungen werden wir immer haben. Und es kommt darauf an, auf das, dem Wort Gottes gegenüber treu zu sein, das Wort Gottes zu halten. Nicht, weil du es irgendwie musst und du willst es nicht, sondern weil es dir eine Herzensangelegenheit ist, ja. Also das, was Gott uns sagt, dass wir das zu Herzen nehmen, das ganze Wort Gottes. Ein Beispiel ist, wie sollte es anders sein, von jemand, der in der Mission arbeitet, der Missionsbefehl, ja. Das ist kein Ratschlag, das ist keine Option, sondern uns wird gesagt, als ein Befehl, ein Missionsbefehl, geht hin und predigt das Evangelium oder machet zu Jüngern alle Nationen, ja. Wir sollen zu allen Nationen gehen. Das ist nicht eine, das können wir uns nicht aussuchen. Und hier heißt es, für uns wirklich, ist uns das Wort Gottes verbindlich? Ist das eine Autorität? Folge ich dem? Das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle gehen werden müssen. Nein, Missionsarbeit lebt davon, wenn da in Kambodscha ein Missionar ist, dann muss es ja Hunderte, Tausende Menschen geben, die dafür beten, die dafür geben, die da quasi einen Rückhalt bilden. Ja? Und in dem Moment gehen wir alle mit, sind wir alle dabei. Ja? Und das ist unser Auftrag. Oder einfach auch hier, wo wir leben, ein Zeugnis sein, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien. Mission fängt zu Hause an, ja. In den eigenen vier Wänden. Dort fängt Mission an. Und das ist ein Befehl. Die Frage ist, welche Autorität hat dieses Wort, dieser Befehl für mich? Ja? Gottes Wort halten hat etwas damit zu tun, wie ich schon sagte, mit Treue. Und wir sehen, Gott ist für uns ein absolutes Beispiel von Treue. Ja? Er sagt, er ist treu, auch dann, wenn wir untreu sind. Ja? Er steht zu uns, er steht zu seinem Wort. Er wird sein Wort hundertprozentig erfüllen. Ja? Da gibt es keinen Abstrich, kein Wenn und Aber. Gott wird uns dargestellt als jemand, der eine Burg, eine Festung ist, ja. Ein Fels, ein Fundament, ja. Das ist Gott, das ist sein Wort und das ist das, was wir, wo wir auch lernen wollen. Und das ist das, was, so könnten wir zusammenfassen, ja. Das ist das, was Gott von uns erwartet, ja. Eine Treue zum Wort Gottes, ja. Das Wort Gottes ernst nehmen, als Maßstab für unser Leben, als Autorität. Zweitens geht es darum, Liebe üben. Oder man könnte eine andere Übersetzung sagen, Güte lieben, ja. Es geht auf jeden Fall hier um eine Beziehung, um die Beziehung zu Gott. Und das kann nicht eine Formsache sein. Es kann nicht als Formsache erledigt werden. Es geht hier um unsere Gefühle. Es geht um unseren inneren, um unseren Willen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. So hatte Jesus die 10 Gebote zusammengefasst. Gott soll den ersten Platz in unserem Leben haben. Niemand dürfen wir mehr lieben als Gott. Das heißt nicht, dass wir unsere Mitmenschen minder lieben dürfen. Nein, das ist nicht eine Einschränkung dafür. Aber es geht darum, Gott hat den ersten Platz. Und ihn wollen wir von ganzem Herzen leben. Bei dem Nachdenken über diese Aussage hier, dass wir Liebe üben sollen, kam ich auf 1. Korinther 13 und stellte fest, dass 1. Korinther 13 eigentlich sehr ähnlich dieser Stelle in Micha Kapitel 6 ist. Ja, am Anfang spricht er auch davon, sagt er, Paulus schreibt da ja, wir kennen ja 1. Korinther 13, das hohe, sogenannte hohe Lied der Liebe. Er sagt, wenn ich prophetisch reden könnte, aber hätte der Liebe nicht, so ist das ein leeres Geräusch, leeres Geplapper. Ja? Wenn ich all meine Habe den Armen geben würde, ja, also auch diese Steigerung von Qualität meines Opfers oder Quantität, ja, wenn ich alles den Armen geben würde, in unseren Augen wären das Helden, ja. Wenn jemand, der etwas hat und alles abgibt für die Armen, ja. Oder er steigert noch weiter, wenn jemand sich sein Leben hingeben würde, ja. Und hätte der Liebe nicht, ja. So ist das alles nichts. Hat das keinen Wert, ja. Und dann beschreibt Paulus ja in 1. Korinther 13 sehr schön die Liebe. Und ich wollte mit uns ein wenig das durchgehen, die Verse 4 bis 7, weil ich finde, da wird die göttliche Liebe uns beschrieben, geschildert. Und wenn wir heute dazu aufgefordert werden, Liebe üben, dann ist das vielleicht ganz gut, wenn wir das einfach mal so anhand von 1. Korinther 13. Also als erstes sagt der Herr, Liebe ist langmütig. Liebe zeigt angesichts der Provokation Selbstbeherrschung. Sie ist nicht schnell gekränkt und hat nicht die Absicht, zurückzuschlagen. Sie ist darauf vorbereitet, von anderen ausgenutzt zu werden. Wir sind da immer sehr sensibel. Sobald wir den Eindruck haben, da will mich jemand ausnutzen, dann sind wir da gleich wird alles abgeschnitten. Liebe schmäht nicht, wenn sie verunglimpft wird. Liebe ist gütig. Wenn langmütig passiv ist, dann ist gütig aktiv. Ja, sie ergreift Initiative. Sie geht auf andere zu. Bereit zu sein, Gutes zu tun. Das ist Liebe. Liebe neidet nicht, lesen wir weiter. Diese Qualität schließt den Wunsch aus, das zu besitzen, was der andere hat. Ich gönne dem anderen seinen Erfolg. Die liebende Seele ist mit dem zufrieden, was sie hat und ist froh über Eigentum anderer. Um glücklich zu sein, sagte mal jemand, ist es nicht wichtig, mehr zu besitzen, sondern weniger zu begehren. Das macht Glück aus. Die Liebe tritt gern die Ehre an den anderen ab. Ja, also das ist diese vollkommene göttliche Liebe, die unser Vorbild, unser Ideal ist, dem wir nacheifern. Liebe tut nicht groß, so lesen wir weiter in 1. Korinther 13. Sie will nicht anderen überlegen erscheinen. Die Liebe prahlt nicht. Sie ist weder großtuerisch noch pompös, noch eingebildet. Liebe drängt sich weder vor, noch überschätzt sie ihre eigenen Gabe oder Leistung. Sie ist von Zurückhaltung gekennzeichnet. Also Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, lesen wir weiter. Liebe ist nicht durch Stolz geprägt oder durch Arroganz oder Ehrsucht. Sie bläht sich auch nicht mit eigener Wichtigkeit auf. Ja. Dann weiter, sie sucht nicht das Ihrige. Liebe ist nicht bestrebt, ihre eigenen Interesse zu fördern oder sich auf ihre eigenen Rechte zu versteifen. Selbstlosigkeit, das sich selbst aufopfernde Streben nach dem, was dem anderen dient. Das ist diese Liebe, in der wir uns üben sollen, von der Micha hier spricht. Sie lässt sich nicht erbittern. Das ist das Gegenteil von Empfindlichkeit. Sie lässt sich durch Beleidigung, durch Unrecht oder Verletzungen nicht erbittern. Sie wird nie voller Angst, voller Ärger aufgeben, weil sie sich entschlossen hat, zu vergeben und zu lieben. Also Liebe lässt sich nicht erbittern. Oft erlebe ich das so, dass wir sehr schnell gekränkt werden können, ja. Wenn wir den Eindruck haben, dass wir nicht so behandelt werden, wie wir meinen, dass wir es verdient hätten, dann sind wir oft so empfindlich und das ist nicht die Liebe, ja. Liebe ist bereit zu vergeben und diese Verletzungen nicht mit sich zu tragen. Sie rechnet Böses nicht zu, lesen wir weiter. Die Liebe trägt das Unrecht anderer nicht in ihr Tagebuch ein, um es ihnen später heimzuzahlen. Sie lässt keinen Platz für Ärger oder Groll. Sie hat keine Zeit, etwas mit Zinsen zu vergelten. Sie merkt sich das Böse nicht und füllt sich nicht mit Rachegedanken. Die Liebe ist völlig frei von Bosheit und immer bereit zu vergeben und zu vergessen. Sie erträgt alles. Ertragen hat den Sinn des Ertragens von Vorwürfen, die uns wegen der Unterstützung der Wahrheit trifft. Liebe ist immer bereit, für das, was recht ist, zu leiden. Und wenn es sein muss, auch Beleidigungen und Kränkungen zu ertragen. Sie klagt auch darüber nicht, sondern bleibt mutig. Sie glaubt alles. Das heißt nicht, dass Liebe leichtgläubig ist oder alles glaubt, was behauptet wird, sondern sie geht davon aus, dass der andere das Beste gemacht hat. Sie ist bereit, die besten Absichten und Motive zu unterstellen. Das steht im völligen Gegensatz zu einer Welt, die immer bereit ist, das Schlimmste zu glauben. Sie hofft alles. Hoffnung ist eines der grundlegendsten Elemente unseres Glaubens und sollte allen Pessimismus vertreiben. Hoffnung erkennt Fehlschläge niemals als endgültig an. Liebe hofft weiter. Es spielt keine Rolle, wie groß die Enttäuschung war. Solch eine Sicht wird von dem Gott der Hoffnung eingegeben. Und letztens lesen wir in 1. Korinther 3, sie erduldet alles. Liebe ist von Standhaftigkeit gekennzeichnet, die Umstände spielen dabei keine Rolle. Es ist der Geist, der aufrecht erhält und siegt. Es ist nicht das Erdulden in passiver Resignation, sondern in geistlicher Stärke. Diese Beschreibung habe ich einem Buch entnommen und ich fand das so treffend formuliert und wollte das hier so auch als Erklärung für diese Liebe und die in dieser Liebe, da können wir uns ein Leben lang üben, ja. Das ist uns alle nicht in die Wege gelegt, ja. Wir sind alles gefallene Menschen und haben täglich damit zu kämpfen und es mangelt bei uns an Fähigkeit, ja. Aber wir dürfen üben. Deswegen sagt er ja auch nicht hier, lieben, sondern Liebe üben, ja. Also einmal kann man das verstehen als Liebe praktizieren vielleicht, also einfach tun. Und es kann aber auch so verstanden werden, denke ich, darin sich zu üben, ja, und zu wachsen, ja, und immer besser zu werden. Ja, in unserem täglichen Leben haben wir die Herausforderung, uns darin zu üben, in dieser Liebe, darin zu wachsen und sie zu verschenken, die Liebe. Die Liebe zu verschenken und nicht nur dann, wenn es günstig uns erscheint. Dann zu lieben, das ist einfach. Dann, wenn wir geliebt werden, dann, wenn alles perfekt drumherum ist, dann ist es einfach. Aber zu lieben, mitten unter Belastung, unter Kummer und Enttäuschung, das ist wahre göttliche Liebe. Und darauf müssen wir uns einstellen, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Die Umstände, in denen wir leben, sind nicht ideal, sind nicht perfekt. Und wir haben aber die Möglichkeit, wir Christen haben dieses Privileg, wir haben Gott, wir haben den Geist Gottes in uns. Und Gott hilft uns dabei, er will uns helfen. Wir dürfen wachsen in der Liebe, wir dürfen uns üben in der Liebe. Und gerade beim Halten der 10 Gebote auch, werden wir nicht drum herum kommen. Jesus sagte das selbst auch. Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Sein, mit jeder Faser unseres Lebens, Gott zu lieben, das ist das, was Gott meint. Das ist das, was Gott erwartet von uns, ja. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der zweite Punkt. Also Recht üben, das heißt Gottes Wort halten, Liebe üben und dritter Punkt, demütig sein vor deinem Gott. Auch das keine leichte Aufgabe, keine einfache Herausforderung, aber so wichtig. Wenn wir das lernen könnten in unserem Leben, wäre unser Leben um so viel einfacher, um so viel schöner, um so viel segensreicher für unsere Mitmenschen, in erster Linie für unsere Familie. Aber dann mit allen Menschen, mit denen wir uns begegnen, ja, wenn wir lernen, demütig zu leben, ja, es ist ein Segen. Kennt ihr das auch? Wenn ihr mit Menschen zu tun habt, Begegnung habt, mit Menschen, die demütig sind, ja. Ich meine nicht die falsche Demut, ja. Es gibt die falsche Demut. Ich las von einem Autor, den ich sehr schätze, eine Definition über falsche Demut, das möchte ich vorlesen. Falsche Demut ist tatsächlich nichts anderes als Hochmut und mit einem anderen Gesicht. Sie wird in dem Gebet eines Mannes deutlich, der sich selbst vor Gott freimütig als schwach, sündig und dumm bezeichnet. Es jedoch mit nie verzeihen könnte, wenn seine Frau ihm dasselbe sagen würde. Ja? So ist das manchmal die falsche Demut. Falsche Demut, oder oft ist Demut auch mit Kriecherei und Unterwürfigkeit verwechselt worden. Wenn wir die Bibel aber zu diesem Thema untersuchen, dann stellen wir fest, dass die biblische Demut etwas anderes ist. Im Kern bedeutet Demut das Verhältnis zu Gott, wo der Mensch sich und die anderen unter die Hand Gottes gestellt sieht und wo er anerkennt, dass das Urteil über den eigenen Rang und Wert ihm selbst nicht zusteht. Nicht ich selbst habe das Recht zu urteilen über meinen Rang und Wert, wo ich stehe, wie wichtig. Und entsprechend die Begegnung mit mir, wie, das ist ja das Problem gerade, wenn mich jemand nicht so begegnet, mich nicht so behandelt, wie ich meine, dass das entsprechend oder würdig wäre, dann gibt es Probleme, ja. Nein, nicht ich lege das fest. Das ist nicht meine Aufgabe, darüber sich Gedanken zu machen. Demütig zu sein, heißt mit dem egozentrischen Denken aufzuhören und seine Zukunft, sein Leben in die Hand Gottes zu legen. Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht darum, das Richtige zu tun. Demut ist auch das Bewusstsein von Hilflosigkeit, von Fehlerhaftigkeit und Unvollkommenheit. Demut ist eine Absage an die Selbstüberschätzung. Jesus sagt das Beispiel von den Vögeln und den Lilien. Sie arbeiten nicht und doch versorgt Gott sich. Sie tragen nichts dazu bei und Gott segnet sie so. Ja. Also bilden wir uns nichts ein. Dass es uns so gut geht, hat wenig mit uns zu tun. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist Gnade Gottes. Es ist das Geschenk. Es ist die Liebe Gottes. Und gerade dann, diese Hilflosigkeit, diese Unvollkommenheit zu spüren am eigenen Leib, da geht kein Weg dran vorbei. Wenn wir Demut, wir alle würden gerne demütige Leute sein, glaube ich, ja. Und wir alle schätzen demütige Menschen um uns herum. Aber das wird man nicht da, wenn immer Sonne scheint, ja, sondern Demut lernt man genau da, am Ende, in der Sackgasse, in der Hilflosigkeit, in der Unvollkommenheit, ja. Wenn man das spürt, nicht nur theoretisch weiß, sondern wenn man das wirklich erlebt, wirklich. Deshalb sind Krisen, deshalb sind Rückschläge so wertvoll für unser Leben, für die Prägung unseres Charakters, für wo wir wirklich in das Bild Gottes verwandelt werden. Ja. Darum muss Gott mit uns manchmal Wege gehen, die uns in dem Moment als sehr hart erscheinen, ja, und so keine Freude bringen. Aber am Ende eine, wie Paulus sagt, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, so sagt die alte Luther-Übersetzung, ja, am Ende gute Ergebnisse hervorbringt, ja. Demut ist auch Dankbarkeit für das, was gelingt. Wenn Gott Gelingen schenkt und unser Tun bringt gute Ergebnisse, dann wäre es stolz zu sagen, das habe ich verdient, ja, das habe ich geschafft, ja, sondern gerade in dem Moment ist es die große Herausforderung. Dann, wenn wir Niederlagen erleben, dann ist es einfacher, demütig zu sein, ja. Aber dann, wenn wir Erfolge erleben, wenn der Herr Segen gibt, ja, dann in dem Moment ist es wichtig zu sagen, Herr, es ist alles Gnade, du hast es geschenkt. Wie gut haben wir es, dass wir mit Gott leben dürfen, ja. Und hier ist es wichtig, dass wir Demut lernen. Ich denke da an das, was Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja? Also da können wir von Jesus lernen. Ja? Da denke ich an das, was wir im Alten Testament lesen. Wie der Töpfer nimmt den Ton, ja. Also dieses Bild vom Töpfer und Ton, ja, wo Gott an uns arbeitet und uns schleift und uns formt zu einem Gefäß, das er gebrauchen kann. Ja, damit möchte ich auch zum Schluss kommen und zusammenfassen nochmal, diese wunderbare Predigtreihe, die wir hinter uns haben, dass die 10 Gebote, wo Gott wirklich die wichtigsten Dinge mit reingenommen hat und ja gesagt hat, worauf es ankommt. Und wichtig ist, dass wir bei all dem nicht vergessen, dass das Herzensanliegen sein muss. Es ist keine rein äußerliche, keine formelle Angelegenheit, sondern es muss ein lebendiger, echter Glaube da sein. Und es geht darum, dass wir treu zum Wort Gottes stehen, ja. Und das ein Leben lang, uns immer wieder dran erinnern, ja. Und wir werden nicht drum herum gehen können als den Weg über Buße, weil keiner von uns wird es für sich in Anspruch nehmen können, diesen Punkt zu erreichen, wo er fehlerfrei das Wort Gottes halten wird, ja. Da dürfen wir nicht zu hart mit uns selbst sein und auch nicht mit den anderen. Da müssen wir immer wieder barmherzig und gnädig, so wie Gott es ist und so geduldig. Manchmal habe ich den Eindruck, Gott ist mit uns geduldiger als wir miteinander, ja. Und da ist es wichtig, dass wir miteinander, einer mit dem anderen Geduld haben, ja. Barmherzig sind und nachsichtig sind und uns einander ermutigen und auf dem Weg unterstützen, unter die Arme greifen. Ja. Und dann Liebe üben. Ja, wir haben ausführlich gehört, was Paulus darüber sagt in 1. Korinther 13, was es bedeutet, Liebe, göttliche Liebe in uns zu haben. Und dann die Demut, ja, in Demut zu leben vor Gott und Gott so nachzufolgen. Möge Gott uns dabei segnen und ich wünsche uns weiterhin einen gesegneten Gottesdienst. Amen.